Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat November 2011 publizierte Rede wurde von Professor Dr. Wolfgang Schadewald zum Thema Der Lebenswert des Griechischen heute am 12. Juni 1971 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über Der Lebenswert des Griechischen in Freiburg im Breisgau gehalten. Auf der hochkarätigen Tagung sprachen neben Schadewald der Freiburger klassische Archäologe Professor Dr. Walter Herwig Schuchart über Der Parthenon als Beispiel griechischer Baukunst, dessen Vortrag die UB Freiburg als Rede des Monats 2011 veröffentlicht hat, der Freiburger klassische Philologe Professor Dr. Hermann Gundert über Die Gefährdung griechischer Bildung heute, der Freiburger Rechtshistoriker Professor Dr. Hans-Julius Wolf über Das Recht als Komponente des griechischen Erbes, der Freiburger Physiker Professor Dr. Helmut Hönel über griechisches Erbe und neuzeitliche Naturwissenschaft, der Freiburger Theologe Professor Dr. Anton Vögtle über die griechische Sprache und ihre Bedeutung für die Geschichte des Christentums. Bereits in der Ankündigung der Tagung wurde Schadewald zitiert: Diese Griechen sind nichts nur Gewesenes oder gar Vergangenes, sondern recht besehen eine wesentliche Komponente unserer eigenen kulturellen Gegenwart. Das Griechische ist ein konstitutives Element der europäischen und westlichen Zivilisation. Es stellt mit alledem, was in ihm archetypisch grundlegend gedacht wie geformt ist, neben Römertum und Christentum das geistige kategoriale Grundgewebe dar, in dem auch wir, ob bewusst oder unbewusst, noch leben. Zitat Ende. Die Tagung der Katholischen Akademie wollte auf diese Weise nicht nur dazu beitragen, den Lebenswert des Griechischen, Zitat, in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen sichtbar werden zu lassen, sondern auch die Frage erörtern, auf welchen alten und neuen Wegen griechische Sprache und Bildung einer künftigen Generation in Schule und Universität vermittelt werden kann und muss. Zitat Ende. Den Abschluss der Tagung bildete daher ein Kolloquium über die Zukunftschancen des Griechischen in Schule und Universität.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Thema meines Vortrags ist in der Ankündigung versehentlich und nicht ohne meine eigene Schuld der Lebenswert des Griechischen heute angegeben worden. Aber das ist ja das Thema unserer gesamten Tagung und zumal der Diskussion, die sich ja dann wohl morgen anschließt. Darum liegt mir daran nun festzustellen, dass mein Vortrag nicht den Lebenswert der Griechen, sondern das pluralische und ohne Artikel versehene Lebenswerte des Griechischen herausstellen soll. Ich will damit zunächst zeigen, einfach, was die Griechen von sich selbst her gesehen etwa an Lebenswerten anzubieten haben. Natürlich spreche ich auch auf das hin, was gestern in der Einleitung Herr Direktor Gehrig und heute Vormittag Herr Gundert uns gezeigt haben über die krisenhafte Situation, in der sich das Griechische heute befindet. Aber dennoch möchte ich zunächst einfach als ein Mensch sprechen, nun der gewiss nicht die höhere Weisheit gefressen hat, aber solch ein Mensch, der selber ein Suchender und Besorgter in seinem lebenslangen Umgang mit den griechischen Lebenswerten es erlebt hat, wie diese griechischen Dinge für ihn zu einer beglückenden und ihn auferbauenden Erfahrung geworden sind, die ihm keine Zeit und keine Macht bestreitet. Und so erlauben Sie mir, dass ich nun immerhin ja auch ein Zeitgenosse, von diesem Vortrag zunächst einige jener griechischen Lebenswerte vielleicht in einem neuen Zuschnitt entwickle, um dann am Schluss einzugehen auf Dinge, die ich auch früher in anderen Schriften schon ausgesprochen habe, und dann anzudeuten, wie weit etwa diese von mir aufgezeigten Lebenswerte heutige sind. Nun, der erste grundlegende Lebenswert ist, glaube ich, das Leben selbst. Und da fällt bei den Griechen auf, mit welcher Intensität, mit welcher Entschiedenheit, man kann fast sagen, mit welcher Entschlossenheit sie ihr Leben gelebt haben. Das Erste, was jedem begegnet, der mit Kunst, Denken, Kultur der Griechen auch nur ungefähr in Berührung kommt, ist der Eindruck einer ungeheuren, ja unheimlichen Lebendigkeit. Ich glaube, dass diese Lebendigkeit der Griechen unter den Kulturen unseres Erdteils und vielleicht überhaupt auf der Erde einzigartig ist. Sie ist vergleichbar wohl ungefähr mit dem, was in dem Jahrhundert der Renaissance in Italien sich gezeigt hat. Und sie stellt sich nun uns dar, diese Lebendigkeit, erstens in einer unerhörten Lebensfülle, einer Lebensweite und einer Lebensstärke. Diese griechische Vitalität also, sie erhebt sich ja zunächst aus einer Landschaft, die mit ihren ineinander verklammerten Gegensätzen von Berg und Tal, von ins Meer vorspringenden Vorgebirgen und tief ins Land einschneidenden Buchten, mit dem Rapport von Ferne und Nähe, mit dem erregenden, energischen Licht, ein einzigartiges Widerspiel von Kräften und damit die lebendigste Landschaft darstellt, die sich überhaupt denken lässt. Ohne Vergleich in diesem Fall auch mit den anderen Küstenstrichen und Halbinseln des Mittelalters. Vielgestaltig wie diese Landschaft entwickelt sich nun in den Jahrhunderten des frühen und reifen Griechentums bis hinein in den Hellenismus das Leben dieser dort wohnenden Menschen in einer unglaublich reichen, farbigen Fülle. Da haben wir die Vielgestalt der griechischen Stämme mit ihren verschiedenen Anlagen und Temperamenten, die sich darstellen in den verschiedenen, sehr interessanten Dialekten und Idiomen. Da haben wir in der Zeit sich ablösend, aber auch nebeneinander herbestehend, eine nicht geringe Vielfalt von Formen der Gesellschaft und staatlichen Lebens und der Wirtschaft. In den Orten der Zusammenballung des politischen Lebens, wie vor allem in der Polis Athen, kämpfen und streben die verschiedensten politischen Gruppen gegeneinander und miteinander. Solchen vielenfachen Bestrebungen entsprechend finden wir im Glauben der Griechen jene Göttervielfalt, die nicht einfach Polytheismus ist, die auch ursprünglich, landschaftlich und örtlich verwurzelt ist und die sich nun, wenn man im Griechenland reist, zum Erstaunen in einer unglaublichen Vielfalt von Heiligtümern, von Kulten, von heiligen Steinen, von heiligen Bächen, heiligen Flüssen, heiligen Höhlen und so weiter darstellt. Eine solche Fülle der Manifestation des Heiligen, wie das, glaube ich, sonst auch sehr selten ist, im gewissen Sinne, wenn auch nicht in dieser Fülle, findet man im alten Israel des Alten Testament derartiges. Aber nun das überaus Bezeichnende. In Griechenland, in älteren Hochkulturen des vorderen Orients gegenüber aller Gebundenheit, auch des griechischen Lebens in feste Kulte und Gesellschaftsformen, jene wahrhaftige Explosion des Individuellen. Explosion der Individualitäten, die sich in einer unübersehbaren Fülle in Namen, nicht in der Literatur, sondern vor allen Dingen auf unmittelbaren Inschriftsteinen uns darstellen. Ein Engländer ist es gewesen, der sich die Mühe gemacht hat, zusammenzuzählen und auszurechnen, diese bezeugten wirklichen Menschen und Menschen der Literatur. Ich weiß die Zahl nicht ganz genau, aber sie geht schon in früherer Zeit bis in die Zehntausende. Es würde also ein gewaltiger griechischer Adresskalender nötig sein, der das alles zusammenfassen sollte. Ferner, welche Fülle von gegeneinander abgestuften Charakteren begegnet uns nicht schon in den homerischen Epen und weiter bei den Dichtern der griechischen Lyrik im 7. und 6. Jahrhundert, so fragmentarisch doch diese Dichtung auf uns gekommen ist, und weiter im Athen des 5. Jahrhunderts, und zwar im buntesten Gemisch. Vor allem Aristophanes und seine Komödie gibt uns ja heute noch einen Blick auf diesen bunten Jahrmarkt des Lebens Athen, bevölkert mit der bunt bewegten Menge von Politikern und sonstiger stadtbekannter Prominenz neben Militärs, Geschäftsleuten, Bauern, Musikern, Dichtern, Philosophen, Krämern, darunter dem bekannten Wursthändler, Sklaven, Vätern und Söhnen, übrigens meist sehr anti-autoritären Söhnen bei Aristophanes, Nicht zu vergessen die sehr charakterstarken, nach Emanzipation strebenden Frauen. Und dieses alles spielt und wirbelt mit den verschiedensten Bestrebungen und Beschäftigungen im entfachten Konkurrenzkampf mit Interessen, Idealen, Egoismen, mit und gegeneinander, wobei es nicht immer fein, aber stets ganz außerordentlich lebendig zugeht. Auch im Bild sehen wir diese vielgestaltige Fülle auf der attischen Vasenmalerei des 6. und 5. Jahrhunderts, die ja neben Darstellungen aus dem Mythos und etwa Darstellungen der oft sehr vitalen Vorgänge zwischen Saturn und Mänaden nun doch auch das Alltagsleben sichtbar macht mit Werkstätten von Töpfern und Gießereien und Schulstuben und Musikvortrag, vor allen Dingen natürlich den Darstellungen der Trinkgelagengesellschaften, der Trinkgelagen mit dem oft sehr weitgehenden Intimitäten und so liebenswürdigen Lebendigkeitsbezeugungen wie jenem Dirnchen, das dem jungen Mann, der sich übergeben muss, weil er des Guten zu viel genossen hat, recht liebfreundlich den Kopf hält. Schale in Würzburg. So schön, dass allein diese Schale eine Reise nach Würzburg lohnt. Genuss wie Arbeit, also meine Damen und Herren, aber nein, was sage ich, nicht Arbeit in unserem grämlichen Sinne, in unserem Leistungssinne, sondern Arbeit als tätiges Sich-Ausleben. Das ist hier charakteristisch und das zeigt uns nun den ganz wesentlichen Zug der durchgehenden griechischen Lebensfreude. Das Wort Freude, sich freuen, nimmt in dem Lexikon des griechischen Lebens neben vielen Derivaten einen ganz großen Platz ein. Mit Freue dich, heire, verabschiedet man sich auf der Straße wie im Brief. Und als im Volksbuch Hesiod den Homer fragt, was aber gilt als Gipfel des glücksten sterblichen Menschen, da antwortet Homer, wenn man nur wenig gelitten und viel sich im Leben gefreut hat. Das unheimliche Lebendige tritt uns bei den Griechen vor allem aber nun entgegen in einer unverwüstlichen Lebenskraft. Sie tritt einerseits seit den Zeiten Homers in die Erscheinung als die ausbrechende Kraft der Expansion. Und so fährt man, obgleich man an sich ja Festländer ist, zur See, entdeckt fern entlegene Küsten, kolonisiert und wird darüber zum Abenteurer, zunächst dem handgreiflichen Abenteuer der Tat und später dann des Geistes, womit die griechische Vitalität eine dynamische Thematik bereits anschlägt, die ja bis auf uns, bis in das künftige Europa hinein, bis zur Gegenwart, bis zu den Mondfahrten hinunterreicht. Auf der anderen Seite beweist sich die Unverwüstlichkeit dieser Lebenskraft im Leiden. Ich will nicht so sehr von Achilleus sprechen, der in seinem vorbestimmten kurzen Dasein nur Leiden um Leiden hat, die er doch mit Ernst und mit Kraft besteht. Aber ganz unverwüstlich stellt sich uns der leiderprobte, duldemütige Odysseus dar. Ganz gleich, ob er sie aus einem Seesturm retten muss oder ob er die Misshandlungen der Freier in seinem eigenen Hause bestehen muss. Und man beachtet das oft viel zu wenig, weil es ja hohe Kunst ist. Und jenes Unverwüstliche im Leid in der Gestalt des Ödipus, der, als er gebrochen ist, als auf der Bühne erscheint, sich die Augen ausgebohrt hat und auch von dem Tod seiner Frau und seiner Mutter gehört hat und dann seinem Gegner Kreon entgegentritt, diesem Gegner Kreon in diesem Gebrochensein noch entgegentritt mit unerschütterter Souveränität. Diese Lebenskraft der Griechen ist so groß, dass man, wie es immer wieder heißt, sich sogar an der Klage ergötzt, sich an ihr ersättigt, sie genießt. Denn die ganze innere Lebendigkeit dieser Menschen ist ungemein wahrhaft und nach außen gewandt unerhört offenherzig. Ganz unvorstellbar, wie naturhaft offenherzig man seinen Hass, seine Liebe ausspricht. Wie offenherzig bei Aischylos etwa eine Klytämnestra sich über die Ermordung ihres Gatten äußert. Wie wahrhaftig und offenherzig eine Elektra bei Sophokles um ihr eigenes Schicksal völlig unbekümmert ihren Hass der eigenen Mutter entgegenschreit. Komplexe, Verklemmungen, Verdrängungen, Frustration sind bei diesen Griechen Fremdwörtern, die man ihnen auf keine andere Weise erklären könnte, es sei denn, man würde von rächenden Göttinnen Erinnyen sprechen oder von der großen beirrenden Göttin der Ate. Alles zusammengenommen, kommen wir darauf hinaus, dass die unheimliche Lebendigkeit, die uns die Griechen fast in allen Stadien ihres Lebens zeigen, darauf beruht, dass bei ihnen das psychophysische System in ungewöhnlicher Weise in Ordnung war. Wir können es einfach auch so ausdrücken, die Griechen waren in ihrer unerhörten Lebendigkeit an Leib und Geist urgesund. Und diese Gesundheit ist vielleicht das ureigenste Geheimnis ihrer Leistung. Es tritt grundlegend in der Tatsache hervor, dass sie die Fähigkeit haben, alt, sehr alt zu werden und als alte und sehr alte Menschen noch jung zu bleiben. Sophokles, um ihn als Beispiel zu wählen, ich könnte auch andere wählen, ist über 90 Jahre geworden und hat mit nur 80 Jahren noch einen neuen dramatischen Stil entwickelt. Eine erweichte, weinerliche Altersstimmung finden wir nur bei dem Lyriker Memnermos. Er meint, dass es mit 60 Jahren genug sein möge, aber bezeichnenderweise tritt der athenische Gesetzgeber und Dichter Solon ihm entgegen und rät ihnen ein Gedicht, was an ihn gerichtet ist. Er soll gefälligst diesen Vers streichen und soll die 60 mit 80 ersetzen. Diese physische wie geistige Gesundheit als eine Quelle der griechischen Lebendigkeit scheint nun darauf zu beruhen, dass man damals naturnah und naturgemäß gelebt hat. Das Leben war in Athen im 5. Jahrhundert keineswegs mehr ein idyllisches, arkadisches Dasein. Es gab bereits Verwaltung, Industrie, Technik, Wirtschaft und natürlich auch zu dem allen gehörigen Apparat. Aber die große Stadt Athen mit über 100.000 Einwohnern war trotz alledem keine Großstadt. Man konnte noch naturgemäß und naturnah leben. Und diese Naturgemäßheit des Lebens hat wieder jener Solon in einem wunderschönen Gedicht dargestellt, in der er das menschliche Leben und seinen Ablauf nach 7er Jahren verfolgt. Aus dem Selbstverständnis des menschlichen Lebens als einem dem Menschen vorgezeichneten Naturgang gründet sich, glaube ich, in der Tiefe die griechische Lebendigkeit. Jene unerhörte Lebensfülle, Unverwüstlichkeit, jene ausstrahlende Lebensstärke würde einer von uns heute in diese Zeit, sagen wir seit Athen des 5. Jahrhunderts, plötzlich zurückversetzt werden. Er würde wahrscheinlich nur mit hochgeschlagenem Rockkragen sich unter diesen Ausstrahlungen der Lebendigkeit bewegen und erhalten können und vielleicht Ähnliches erleben wie bei Bernard Shaw in seinem dramatischen Gedicht Zurück zu Methusalem, ein soignierter Engländer, alter Schule, der Irland besucht, wo die Menschen es inzwischen fertiggebracht haben, 200, 300 Jahre alt zu werden und dabei jung zu bleiben, und wo der beklagenswerte Gentleman die Ausstrahlungen der Lebenskraft jener Menschen ohne Isolieranzug so paralysierend empfindet, dass er im Gespräch mit einer solchen Jugendlichen von 200 Jahren andauernd in Tränen ausbricht und wohl an Entmutigung eingehen könnte. Aber meine Damen und Herren, das ist das Schicksal eines ältlichen, soignierten Engländers. Auf junge Menschen jeglichen Alters, denke ich, könnte die Begegnung mit der starken griechischen Lebenskraft nur als ein mächtiger, gesundender Lebensanhauch wirken, nicht entmutigend, sondern vielmehr durchaus zum eigenen Leben ermutigend. Allerdings müsste man dann auch die Einsicht oder den Übermut haben, eben mit den Griechen anzubandeln, es mit den Griechen nun einmal aufzunehmen, sich mit ihnen einzulassen. Nun, ich für meinen Teil kann nur sagen, man riskiere es auch heute, probatum est. Meine Damen und Herren, aus der bisher betrachteten Lebensfülle der Griechen ist ihnen nun ein zweiter, ganz umfassender Lebenswert zugewachsen, nämlich eine riesige Erfahrungsfülle, Fülle der Welt wie Lebenserfahrung. Der griechische Mensch ist ausgezeichnet durch einen fast fanatischen Eros des Erfahrens, der gesteuert wird durch eine manchmal vielleicht höchst gewagte, ja vorwitzige Lebensneugier. Diese Lebensneugier begleitet ihn zumal auf den erwähnten weiten Handels- und Entdeckungsfahrten im Zeitalter der Kolonisation des 8. Jahrhunderts. Natürlich ist die Haupttriebkraft dabei jener von Gewinnsucht geschärfte Geschäftssinn, der den Kaufmann gelegentlich dann auch zum Piraten werden lässt. Doch ist ein besonderer Grundzug des griechischen Menschen von früh an die uns heute, wie es scheint, abhandengekommene Fähigkeit, das Zweckmäßige mit dem Zweckfreien zu vereinigen. Odysseus bei Homer ist bereits ein vehementer Neugieriger. Er gerät durch seine Neugier, zum Beispiel beim Kyklopenabenteuer, wie auch sonst, in unangenehmste Lagen, die er dann wieder bestehen muss mit seiner Klugheit. Aber natürlich muss er auch beim Passieren der Sireneninseln seinen Gefährten Wachs in die Ohren streichen, sich selber an den Mastbaum binden lassen, aus Neugier. Oder, wie er selbst sagt, mein Herz aber, es wollte hören. Wir haben auch ausdrücklich gehört von jenem Solon, dass er nach Abschluss seiner Gesetzgebung Athen verlässt und auf Reisen geht, nicht nur aus politischen Gründen, sondern Theories Henneka. In diesem Fall aus Schaulust, um die Welt zu sehen. Die Odyssee ist durch die in ihr waltende Lebensneugier von ihrem Hauptgeschehen abgesehen zu einem wahrhaften Lebensbuch geworden, Spiegel des Lebens, Katon Bio, hat der Sophist Alkidamas sie deswegen genannt. Und ein Lebensbuch ist auch, wieder von der Haupthandlung abgesehen, das Geschichtswerk des Herodot, das gespeist ist durch die auf den ausgedehnten Reisen Herodots gesammelte Information. Darlegung seiner Information, Historiis Apodexis, ist ja der Titel des Werkes, wie wir heute übrigens gerade mit Informationen ganz besonders sachgemäß übersetzen können. Diese umfasst alles irgendwie Erfahrbare, Erkundbare, vom Größten und Bedeutendsten herab bis zum immer noch bemerkenswerten Kleinsten, wie etwa der Art, wie die Ägypter sich das regelmäßige Einnehmen von Abführmitteln gesund erhalten oder die besondere Art, wie die Frauen in Libyen Läuse knacken. Die realistische Freude am Erfahren, alles nur Erfahrbaren, ist ein Grundzug dieses griechischen Wesens. Und hinter dem allen steht eine ganz elementare, ganz gründende und den Menschen begründende Wissbegier, die Aristoteles ja bekanntlich im ersten Satz seiner Metaphysik festhält, alle Menschen, sagt er, streben von Natur zum Wissen. Kein Zweifel, dass in diesem Zug zur Empirie ein großer, lebendiger Lebenswert des Griechischen zu sehen ist, zumal dieser Zug ja nun dann weiterhin die entstehende griechische Naturwissenschaft, jedenfalls in der Einrichtung, als sie Empirie und ist und auch Empirie aufbaut, ganz stark bestimmt hat und die Pragmatien des Aristoteles beherrscht und darin den stärksten Ausdruck findet, Zoologie, Botanik und so weiter. In der Renaissance des 15., 16. Jahrhunderts ist das dann wieder neu heraufgekommen und gerade der Zug zur Empirie ist ja nun auch eine hinreißende Tendenz unseres heutigen Lebens und unserer Wissenschaft, über die wir oft vom Bildungsstandpunkt aus in ungerechter Weise aburteilen. Der äußeren Erfahrungsfülle des Griechischen steht aber nun auf der anderen Seite eine noch bedeutungsvollere innere Erfahrungsfülle gegenüber. Der griechische Mensch hat jene Lebensneugier, die mit einer nicht geringen Leidensfähigkeit verbunden ist, auch auf sich selbst gewandt. Und zumal in der überaus spannungsreichen und von Kämpfen erfüllten Polisgesellschaft einen Beruf daraus gemacht, sich selbst den Menschen als Einzelnen wie in Wechselwirkung mit der Gesellschaft durchzumachen, durchzuleben, durchzuleiden, durchzuproben, zu durchdenken. Und dieses alles und die Resultate von dem allen, die Resultate dieser enormen Erfahrung des Menschen mit sich selbst nun in runden Sprüchen auszusagen. Hier entspringt ein sich durch das ganze Griechentum ziehender Strom menschlicher Lebenskunde, der in den Jahrhunderten seit Homer, im Zeitalter der Lyrik, wie der Tragödie, wie der Philosophie des 4. Jahrhunderts am stärksten strömt, sich ständig anreichernd und differenzierend, dann schwächer wird. Aber auch im Griechentum der Kaiserzeit, ich denke etwa an Plutarch, noch nicht versiegt ist. Dieser starke und mächtige Erfahrungsstrom tritt unmittelbar hervor in Sprüchen und Aussprüchen von realen Menschen, wie auch von Gestalten, Literatur und Dichtung. Er speist die versammelte Deutung der Gestalt, die Gestaltung des Menschen in der großen Dichtung. Und er wird fort potenziert und gleichsam als Quintessenz auch im reinen Denken der Philosophie und Wissenschaft. Blicken wir zunächst bei der unmittelbaren Ausprägung dieser menschlichen Erfahrungsfülle in Sprüchen und Aussprüchen auf das umfassendere Äußere, so genügt es wohl auf die Fülle der charakteristischen geprägten Erkenntnissätze, griechisch Gnomai, hinzuweisen, die von Homer ab die ganze weitere Dichtung und Literatur durchsetzen. Die ernstesten Erkenntnisse und nützlichsten Lebensregeln, ja auch das Scherzhafte, findet sich hier oft in Frage und Antwort vereinigt. Was ist das Älteste? Gott, er ist ungeboren. Was ist das Größte? Der Raum, er umfasst alles. Was ist die mächtigste Herrschaft? Die der gemalten Tafel, auf der die Gesetze aufgezeichnet sind. Wie und in welcherlei Geist gedeihen die Völker am besten, wenn sie nicht dulden, dass einer verdient an üblen Geschäften, Ehre dem tüchtigen zollen und streng das Verbrechen verfolgen? Was bringt gemeinsam zustand im Bund mit tüchtigem Streben, dass für das einzelnen Mühe das Wohl des Ganzen gedeihe? Was ist der Kern, sag an, der den Menschen verliehenen Weisheit? Klar das Gegebene schauen und des Augenblicks Rechtes ergreifen und sehr, sehr realistisch. Und wann schenkst du getrost dem anderen Menschen Vertrauen? Dann, wenn der andere mit seinem Geschäft die gleiche Gefahr läuft. Auch sehr Düsteres kommt in diesen Erfahrungen herauf, wie der Satz, dass man nüchtern und auf Misstrauen bedacht sein soll oder in noch düsterer Form, man sei auf der Hut, dass der andere nicht eine heimliche Lanze im Herzen berge. Nun, die tiefgründige Philosophie eines Heraklit von Ephesus hat sich zum großen Teil in die Form dieser Spruchweisheit gekleidet. Eine Tatsache, die man seltsam wenig bisher betont hat, wenn man es vom Orakel her geleitet hat. Nein, eben diese Spruchweisheit. Wenn wir dann diese unerhörten Sprüche dann hören, die natürlich bei ihm einen großen Horizont erfüllen, das Leben sei ein gegenstrebiges Gefüge, so wie tödlich beim Bogen und beglückend bei der Leier. Oder dass Schweine sich mehr am Dreck erfreuen als am klaren Wasser. Und dass dem Esel Häcksel so viel ist wie Gold. Oder vorhin von Herrn Hönel zitiert dieser wunderbare Satz, dass die unsichtbare Struktur, das unsichtbar tragende Gefüge, die unsichtbare Harmonia stärker sei als die äußere sichtbare und so weiter und so weiter. Auch auf die heitere Spruchweisheit des Demokritos von Abdera wäre hier zu verweisen. Und es ist ja charakteristisch, dass diese bedeutenden Naturdenker auch Spruchweisheit gemacht haben. Weiter aber auch Sprüche, die aus einer Situation hervorgehen, wobei der Spruch sich mit der Situation vereinigt und wir die Apophthegmatik auch in der Form der Anekdotik finden. Also bei Diogenes, der am hellen Tag mit einer Lampe herumläuft, weswegen er dieses tue, antwortet: Ich suche Menschen. All dieses erwächst und wird festgehalten aus einem ungemein dicht und intensiv gelebten Leben. Und weil das Leben selbst in dieser Apophthegmatik und in dieser Sammlung von Anekdoten spricht, weil das Leben selbst überall spricht. Deswegen stellt es so kräftige Lebenswerte in diesen Sprüchen heraus. Man kann einmal überlegen, ob alle Jahrhunderte die Fähigkeit gehabt haben, solche Sprüche und solche Anekdoten zu erzeugen. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann, wenn man das durchdenkt, ganz bestimmte Zeiten finden, in denen das dichter ist, während es in anderen sehr flach ist. Aber ich kann leider darauf nicht eingehen. Jedenfalls haben die Griechen diesen Schatz der in Worten und Aussprüchen ausgeformten Erfahrungen selber sehr hoch bewertet. Sie haben diese formulierten Lebenswerte in Sammlungen, Anthologien, Religien schon in früherer Zeit bis in die späte Zeit der Antike hinein zusammengestellt und auf diese Weise ihr eigenes gelebtes und erfahrenes Leben vor sich selbst gebracht. Auch das Mittelalter, zumal die Renaissance, hat diese Art von Vergegenwärtigung von Lebenswerten in Spruchweisheit aufbewahrt. Und dann in dem gar zu idealistischen Neuhumanismus, soweit ich sehe, bei Winkelmann ist noch alles da, aber dann nicht mehr, treten diese Realien des Griechischen zurück. Doch denke ich, könnte das alles vielleicht gerade heute eine neue Aktualität gewinnen, sodass wir in Sammlung jener lebensnützlichen, wie ersprießenden Lebenskunde der Griechen womöglich wieder erneut komprimierte Lebenswerte, ganz abgesehen von der großen Hauptstraße des griechischen Wirkens, finden könnten. Ja, ich träume, ich gestehe es, ich träume eigentlich von einem auswendig zu lernenden Katechismus griechischer Lebensinformation als Schulbuch. Vielleicht kann das in der Diskussion auch eine Rolle spielen morgen. Neben dem gewaltigen Schatz von Erfahrungen tut sich uns als weiterer Bereich griechischer Lebenswerte nun der Bereich der Bilder auf. Der dritte, wie Sie schon ahnen, wird der Bereich der Begriffe und des Denkens sein. Die Bilder und Gestalten, von denen ich spreche, sind diejenigen, die in der bildenden Kunst und in der Dichtung vor uns stehen. Wenn schon der Erfahrungssatz mit dem Besonderen, das er je erfasst und ausspricht, naiv und unreflektiert, ein gültiges Allgemeines meint und aussagt, so wirkt in der Bildgestaltung darüber weit hinausgehend eine innere Schaukraft, die die Griechen Nous genannt haben, die zwar auch zunächst die Erscheinung wahrnimmt, dann aber in der Erscheinung in ihrer Tiefe die inneren tragenden Strukturen vernimmt, die als ein lebendiges System von Verhältnissen und Bezügen, Proportionen und Relationen die Erscheinung konstituieren. Mit einem Wort, die Bildgestaltung in bildender Kunst wie Dichtung ist es, die auf das Sein des Seienden dringt und es findet in jenen inneren Gerüsten, jenen unsichtbaren Strukturen, von denen Heraklit gesprochen hat, es visionär wahrnimmt und im gestalteten Bild transparent macht. Der Eindruck des Beglückenden, Belebenden, dass dieses Erscheinungwerden des gültigen, tragenden Seins im Kunstgebilde in uns hervorruft, diesen Eindruck nennen wir mit einem heute fast obsolet gewordenen Namen Schönheit. Diese recht verstandene Schönheit hat nämlich nichts zu tun mit dem bloß kulinarischen, wie man heute sagt, mit dem bloß ästhetischen, sondern sie eben ist die durch nichts anderes zu ersetzende sinnliche Manifestation jener eigentlichen tragenden, gründenden Seinsstrukturen im Besonderen des Kunstgebildes. Oder noch etwas anders ausgedrückt, die Schönheit ist das Erscheinungwerden der Grundfesten des Seienden. Zur Begründung dieser allgemeinen Sätze bietet sich uns nun zunächst die bildende Kunst der Griechen dar. Nun wäre ich ein Archäologe vom Fach, ich würde versuchen, in der griechischen Kunstgeschichte weitläufig zu zeigen, wie die griechische Kunst in Wahrheit eine abstrakte Kunst ist. Vor allem in ihrem Hauptgegenstand, dem Menschenbild, stellt sie kühnste Abstraktionen der menschlichen Körperlichkeit an sich selbst, im Raum und in der Bewegung und in Bezug auf die Mitwelt, auf andere Menschen dar. Alles, was potenziert, in den Bildern der Götter. Doch hat die griechische Kunst die besondere Kraft, diese Abstraktionen im einzelnen Werk so zu konkretisieren, dass sie dann den vielgerühmten Eindruck des Natürlichen machen. Und sie sind auch Natur, aber nicht als Abbildungen der überall herumlaufenden Erscheinungen, sondern als Bilder dessen, was der Mensch als Wuchsform und Gewächs, als Funktionszusammenhang, als Wesen der Familie, als Gesellschaftswesen, wie als Personalität ist, mit all den Bezügen auf das, was um ihn, in ihm und über ihm ist. Das Erscheinung werden dieser eigentlichen gründenden Natur des Menschen in der bildenden Kunst der Griechen aber ist nun ein gewaltiger Lebenswert, der auch heute immer noch auf den einfachen Menschen wirkt, der sich griechische Kunstbücher ansieht, der die Museen oder Griechenland selbst besucht. Oft ihm unbewusst erlebt er dann eine ungemein belebende Wirkung. Gar nicht zu reden von unseren heutigen noch lebenden bildenden Künstlern, also etwa einem Gerhard Marx, einem Hans Wimmer und einem Bernhard Heiliger, die, wie ich aus persönlicher Berührung weiß, sich in ihrem eigenen modernsten Schöpfertum ganz entscheidend der griechischen Kunst verpflichtet fühlen. Ähnliches nun wie bei der menschlichen Gestalt könnte man auch beim Bauwerk zeigen. Herr Schuchert hat gestern ja uns in lichtvoller Weise hier die ganze große Struktur, er hat das eben wieder erwähnt, des Parthenon dargestellt. Ich habe den Parthenon, Gott sei Dank, in meinem Leben mehrfach gesehen. Und ich glaube, nicht dem zu widersprechen, was Herr Schuchert gestern gesagt hat, wenn ich hinzufügen würde, dass das, was der Parthenon schließlich ist, wenn er vor uns steht, nichts anderes ist als in Stein sichtbar gewordene, höchst abstrakte Struktur, reinste Struktur, Aphanes Harmonia. Vernichten könnte ein pulsierender Stern, eine Nova. Auch die große Dichtung der Griechen, das Epos Homers, die Tragödie des Aeschylus, Sophokles, Euripides ist fern von dem rein ästhetischen Bereich dadurch charakterisiert, dass sie eine einzige große Dokumentation des Menschlichen und der Wirklichkeit des Menschlichen ist. Dokumentation des Menschen und der Wirklichkeit des Menschlichen ist. Das ist ja eigentlich sinnlos, meine Damen und Herren, aber man ist nun tatsächlich genötigt, in dieser Situation, die wir finden, neue Begriffe zu finden, sich den Kopf zu zermartern nach neuen Begriffen. So bin ich also gekommen auf Dokumentation, weil das vielleicht besser klingt, als man früher also gesagt hat. Neu ist es eigentlich nicht. Also Dokumentation des Menschen und der menschlichen Wirklichkeit, einigen wir uns darauf. Und zwar nun des Menschen im Bereich des Handelns und des Geschehens, wo bekanntlich das Menschsein jetzt problematisch wird. Das Entscheidende hier, was das Epos Homers für die Tragödie darstellt, ist nichts Ausgedachtes, frei Erfundenes. Homer wie die Tragödie dichten neu deutend an der alten Heldensage, an dem Mythos, worin wir aber nun nicht mehr wie die Romantik das Gefäß einer Urweisheit der Völker erkennen, sondern vielmehr die immer weiter erzählten Berichte von uralten, erregenden und bewegenden, ja damals sensationell wirkenden Vorkommnissen und Ereignissen, mit denen nun wieder von allen Seiten sehr, sehr schmerzlich erlebte und erlittene Erfahrungen in die Sage zusammenfließen und in der Sage aufgestaut werden. Es sind überwiegend sehr düstere Erfahrungen. Es ist das ganze Elend des sogenannten Helden, das hier festgehalten wird in exemplarischen Fällen von Mord, Grausamkeit, Blutschande bis mit allen Perversitäten. Die frühere Betrachtung hat das alles zu sehr beschönigend gesehen und nicht auf das geachtet, was eigentlich dasteht. Es sind das also diese exemplarischen Fälle von vielfach entsetzlichen Verwirrungen und Verstrickungen aller Art. Ja, ich würde sagen, diese griechische Heldensage ist ein gigantischer Pitaval von cause célèbre et intéressante. Und gerade so zeichnet sich nun hier in dieser Sage an den Störungen die Grundformen und die Grundweisen der Problematik des handelnden Menschen ab. Mit einem Wort zeigt sich ab die ganze sehr, sehr düstere, ich brauche den Ausdruck von Montaigne, Condition humaine. Man kann doch auch sagen, Heidegger, der menschlichen Geworfenheit. Diese bereits in der Sage aufgestaute Erfahrung des Menschen mit dem Menschen erscheint in der Dichtung nun, vor allem Tragödie, gleichsam komprimiert und erneut auf die Grundformen und Grundweisen des menschlichen Handelns und Leidens hin entworfen. Im Weiterdichten an den alten Geschichten haben wir dabei ein ständiges schöpferisches Erneuern. Die alten Themen werden unter neue Dominanten gestellt, Dominanten, die den Dichtern aus der Problematik der eigenen Zeit und Gesellschaft zuwachsen. Dabei wird die umfassende Condition humaine von Homer über die Lyrik, zumal Sappho und Pindar ist daran beteiligt, bis auf die Tragödie immer mehr in ihren Grundformen, Grundstrukturen expliziert. Die großhandelnden, nicht beliebige Zeitgenossen, sondern als radikale Existenzen verstanden und in extreme Situationen hineingestellt, in ihren zu wenig beherrschten Leidenschaften, ihrem Bestehen und Nichtbestehen der Konflikte, mit ihren Entscheidungen und Fehlentscheidungen, ihren Scheinerfolgen, ihren großen Irren, ihren Katastrophen, den Menschen als das ausweisend, was er, jener großartige arme Kerl, was er im Grunde seines Wesens selber ist. Um nun auch das begrifflich zu formen, also eine große, fortschreitende, Fundamentalexplikation des überwiegend tragischen Seins des Menschen an sich selbst, wie in allen seinen Bezüglichkeiten, ist die Leistung der Dichtung des frühen, reifen Griechentums. Eine fortschreitende, Fundamentalexplikation des überwiegend tragischen Seins des Menschen an sich selbst, wie in allen seinen Bezüglichkeiten, ist die Leistung dieser großen Dichtung. Und mit dieser Leistung liefert sie noch uns jene von mir vorhin so genannte Dokumentation des Menschlichen und damit eine Überfülle von höchst aktuellen Lebenswerten. Es ist mir nun in dem Vortrag nicht möglich, das allgemein Umrissene mit Beispielen zu belegen, die sich ja dem Studium dieser Dinge in unübersehbarer Fülle darbieten. Doch sei so viel gesagt, schon bei Homer die epische Dichtung sich über alles, was Homer vorgelegen haben mag, nun hinaus erhebt, Herr Gundert hat das ja angedeutet, zur Weltdichtung. Der Zorn des Achilleus in der Ilias ist nicht lediglich gefasst als Anlass zur Darstellung von unübersehbar vielen Kämpfen und Heldenstücken, im Gegenteil. Dieser Zorn, dessen Handlung immer wieder auf die menschliche Problematik führt, in der Seele des Achilleus entspringend, von da aus auf alle Weltbereiche, selbst im Bereich der Götter übergreifend, ist eine Not, Tod und Leiden über die Menschen bringende und in Achilleus selbst tragisch hinreißende dämonische Störung des Weltgeschehens, die dann endlich nach einem großen, kyklischen Verlauf mit der Versöhnung am Schluss wieder in Ordnung kommt. Ein Weltgedicht ist auch die Odyssee, die zu den entferntesten, wildesten Weltbereichen und sogar in die Unterwelt führt und mit dem dominanten Motiv der Heimkehr als einem wieder zu sich selbst zurückfinden ein urmenschliches Motiv ergreift und dieses urmenschliche Motiv in einer Fülle von herrlichen Begegnungen und Grundsituationen des Menschlichen in den homerischen Szenen, vor allen Dingen Erkennungsszenen, etwa entfaltet. Weltgedicht sind auch die beiden größten Werke des Aischylos, die Orestie und die Promethee. Einmal in der Orestie nach unlösbaren Verworrenheiten mit der Begründung der Gerichtsbarkeit, die Institution des Rechtsstaates. In der Promethee, dem Gedicht vom Trotz des Titanen gegen den neuen Weltherrscher, den jungen Zeus, und dann der schließlichen gegenseitigen Anerkennung, die Begründung der von nun an unter dem Zeus-Regiment herrschenden Weltordnung konstituierend. Ich könnte sagen, es ist neben dem Contrat Social der Orestie ganz offensichtlich ein Contrat Mondial der Promethee. Bei Sophokles, mit einer ganz neuen Wendung, der bedeutende Einzelne in die Mitte gestellt und wie Aias, Antigone, Elektra, Philoktet den Konflikt mit einer korrupten Staatsführung, korrupten Gesellschaft, korrupten Familie durchstehend. Mit Ödipus durchaus nicht mehr, wie es vielleicht bei Aeschylus in seiner Trilogie des Ödipus war, der Einzelne von einem Schicksalsfluch bestimmt und unter ihm zerbrechend, sondern bei Sophokles ungemein vielseitig eben jene Condition humaine expliziert, der Ödipus zunächst als das Geschehen der Aufdeckung eines Verbrechens, das Ereignis der Wahrheit. Vorgetrieben durch die Dämonie des Wissenwollens um jeden Preis, die ein tief europäischer Grundzug geblieben ist. Das Ganze zugleich das Geschehen einer umfassenden Reinigung im Sinne des reinigenden göttlichen Gewitters. Der Fall Ödipus, der Fall des Unbekanntseins mit sich selbst, der erschreckenden Selbstentdeckung, das bist du. Und schließlich in alledem die furchtbarste Dokumentation des Delphischen, erkenne dich, das Ganze, nämlich erkenne dich in deinem nur Menschsein. Die Griechen haben die Wirkung der großen Dichtung von Homer ab als Terpsis, Ergötzen gefasst. Darunter aber gewiss nicht Amüsement verstanden. Sie haben auch von dem Belehrenden der Dichtung gesprochen und dass Dichtung Wissen vermittelt, darunter aber gewiss nicht nur Information verstanden. Auch Besserung im moralischen Sinne lag fernab von ihrem Auftrag, dem Auftrag dieser Dichtung. Ihr Auftrag bestand darin, den Menschen vor sich selbst zu bringen, ihn in der Tragödie durch Schrecken und Jammern hindurchzujagen und in der Erschütterung das Grundwesen, die Grundstruktur des Menschen erfahren und ihn vielleicht vor sich selbst erschrecken zu lassen. Vielleicht, dass er dann nach solchem Erschrecken in dem rilkischen Sinne sein Leben ändern könnte. Es ist die Art, wie die große Dichtung der Griechen vermöge der ungeheuren Suggestivkraft der überaus gekonnten künstlerischen Gestaltung ihren Beitrag geleistet hat zur Erhellung und zur Veränderung des griechischen Bewusstseins, um wieder jetzt modern zu sprechen, und damit zugleich zu einer geschichtlichen Grundkraft geworden ist, die die Geschichte der Selbsterfassung des Menschen in Drama und Tragödie nachhaltig in Europa bis auf unsere Gegenwart bestimmt hat. So ist der Gegenstand der griechischen Dichtung gewiss nicht das sogenannte allgemeinmenschliche oder allerweltsmenschliche. Im Gegenteil. Homer und die Tragödie sind massiv einmalig. Aber gerade in dieser massiven Einmaligkeit sind sie auch jeweilig und bis auf den heutigen Tag brutal gegenwärtig. Und diese brutale heutige Gegenwärtigkeit des griechischen Dramas erweist sich in einer so großen Zahl von modernen Theateraufführungen sowie Rundfunk- und Fernsehsendungen, von Übersetzungen, Bearbeitungen, Nachdichtungen, Kompositionen, und ich nenne hier Bert Brecht, Peter Hax, Jean-Paul Sartre, Rainer Müller, Giraudoux, Arnouis, Jean Cocteau, Eugene O'Neill, T.S. Eliot, Igor Stravinsky, Karl Orff und noch andere wären zu nennen. Ich sage, das alles erweist sich in einer solchen Fülle von Gegenwärtigsein heute auf der Bühne und in unseren Masseninstrumenten, wie das vor den letzten 30 Jahren in Deutschland und auch in der übrigen Welt niemals bisher zu verzeichnen war. Merkwürdig und fast komisch, dass man in bestimmten Programmen, die man heute über die Wirkung der Antike schreibt, diese Tatsache nicht sieht, nicht sehen will und sogar leugnet. Wenn ich nun nach Betrachtung der einfachen Erfahrungsweise der Griechen, ihrer Bildgestaltung in bildender Kunst wie Dichtung, zu dem dritten großen Bereich von Lebenswerten komme, nämlich dem Denken der Griechen, so biege ich damit in einen Weg ein, den ich schon in früheren Arbeiten je ein Stück zu gehen suchte. Ich werde also, meine Damen und Herren, jetzt mich wiederholen. Aber ich will es nach dem alten griechischen Wort, der Palaiakai Norslegain, das Alte auf neue Weise sagen, doch nach Möglichkeit so tun, dass ich versuche, diesen Dingen in der Zusammenfassung wie im Ausbau einen neuen Zuschnitt zu geben. Also das Entscheidende, das Denken der Griechen ist Seinsdenken. Das heißt, der Grieche ist ganz ursprünglich und mit Vehemenz an dem Sein des Seienden interessiert. Interessiert an dem Es selbst, an dem an sich selbst, Autor der Dinge, an dem Ontos On. Und er geht zwar auch, wie andere Völker, von der Erfahrung und von dem praktischen Bedürfnis aus, aber, das ist das Besondere, er begnügt sich dann nicht damit, lediglich zu zählen und zu rechnen und aufgrund dieses Zählens und Rechnens aus dem Bedürfnis und mit Intelligenz und Können wie die Babylonier und Ägypter eine hohe Rechenkunst, eine komplizierte Rechenkunst zu entwickeln. Nein, was dem Griechen so unüberaus anmutet, das ist das Es selbst der Zahl als solcher mit ihren wunderschönen Verhältnissen und Bezügen und Symmetrien und was es da so alles gibt. Das führt zur Begründung der Mathematik. Ein Umweg über das Abstrakte und Prinzipielle, der sich später dann wieder auf die Anwendung ganz gewaltig ausgewirkt hat. Ebenso bei der Medizin nicht nur schneiden, brennen, eingeben von Tränken, auflegen von Pflastern und gesund machen. Nein, man interessiert sich für das Es selbst der Krankheit, des selbst der Gesundheit. Die Gesundheit, eine bestimmte Harmonie der Säfte, die Krankheit, die Störung dieser Harmonie der Säfte. Und das führt dann zur Wissenschaft der Medizin. Oder das Es selbst der Sternbewegung, das führt hinaus über die Astrologie zur Astronomie, zur Kosmologie. Auch der Grieche steht in einer Überlieferung nützlicher Regeln und Lehren. Aber er fragt darüber hinaus nach dem Es selbst des besten Lebens, des besten Zusammenlebens. Und es entsteht in der Wissenschaft Ethik, Staats- und Gesellschaftslehre. Das höchste und letzte Fragen dieser Art geht auf das Seiende im Ganzen, das Wahrhaftseiende, das Ontos On, das Seiende als Seiendes, ens qua ens oder on he on. Und dies führt auf eine bislang unerhörte erste Wissenschaft, so heißt nämlich die Metaphysik als Grundwissenschaft von Seienden, als Ontologie, auf die dann auch die Lehre vom Denken und Sagen, also die Logik und das alles als Erkenntnislehre zurückgeht. Nun, in der Philosophie der sogenannten Vorsokratiker wurde diese Seinslehre Schritt für Schritt entwickelt. Man fragte zunächst nach dem einheitlichen Ursprung, Genesis aller Dinge, und reformierte dann schon so den wichtigen Gedanken, wir hörten es auch eben schon dem Vortrag von Herrn Höhne, den wichtigen Gedanken der Archai und der Prinzipien. Man drang auf die Elemente alles Seienden, die Stoicheia, das heißt, sie, die an sich selber einfach sind und nun doch die reichste Mannigfaltigkeiten tragen. Man meinte, dass nur das sein kann, was ist und also ein einziges, ganzes, allseitiges Ist alle Wahrheit enthalte und alle Mannigfaltigkeit und wechselnde Veränderung nur Schein sei, Parmenides. Und man meinte, dass alles sich verändert und fließt und von Gegensatz zu Gegensatz hinstrebt, dass aber in allem Fließenden, in aller Gegensätzlichkeit ein Austausch bestehe, eine reine Proportion, eine Weltproportion. Das ist die richtige Übersetzung von Logos, dem Logos des Heraklit, der als ein allgegenwärtiger, doch allen verborgener Grund des Seins verharrt. In der umfassenden Seinslehre des Plato und Aristoteles ist dieses alles zusammengekommen und aufgehoben worden bei Plato in der Weise, dass er die nur dem reinen Denken erreichbaren Prinzipien und Ideen zu Modellen von all dem werden ließ, was in dieser Welt der Veränderung und Vergänglichkeit ein gewisses Sein, einen gewissen Wert, gewissen Bestand hat. Bei Aristoteles, indem er, ausgehend von jenem Ens qua Ens, jene Grundwissenschaften der Ontologie und Metaphysik als Seinswissenschaften errichtete. Das Entscheidende, das Plato und Aristoteles so getan haben, besteht darin, dass beide Denker ein festes Bezugssystem errichtet haben, von dem aus auch das Denken des Einzelnen in den Einzelwissenschaften nun erst Eindeutigkeit, Bestimmtheit, Festigkeit, Sicherheit gewinnt. Die Wissenschaft, wie auch wir noch dieses Wort verstehen, wurde so begründet als etwas völlig Neues, als Kraft nämlich des auf die Gründe und Anfänge die Prinzipien dringende kategoriale Denken und das elementare Denken, als Kraft in einem immer fortschreitenden großen Gespräch, sei es der Menschen miteinander, sei es der Seele mit sich selbst, auf die begründende Rechenschaft zu dringen über das, was uns in der Erfahrung als wahrer, unverfälschter Eindruck erreichbar ist. Alites doxa meta logo. Ich bemerke im Vorübergehen, meine Damen und Herren, dass dieses seinsgemäße Denken der Griechen in der griechischen Sprache präformiert ist und bereits die griechische Sprache von ihren unbekannten Ursprüngen her zu einem einzigartigen Organ der seinsgemäßen Bewältigung der andrängenden Erscheinungsfülle, mit einem Wort zum Logos, geworden ist. Schon die griechische Sprache hat in ihren Begriffen wie Funktionen eine große Fülle höchst seinsgemäßer Visionen des Seienden und Entwürfen auf das Seiende hin als Instrumente der Weltbewältigung ausgebildet und ist so zur Muttersprache nicht nur der Dichtung, sondern auch der Philosophie und Wissenschaft geworden. Die bildende, oder wenn man nun wieder modern sprechen will, die bewusstseinserhellende Wirkung der Erlernung der griechischen Sprache beruht auf dem Gesagten, auf dem eben Gesagten, als auch ein heute noch gültiger und nicht leicht zu missender Lebenswert. Ob nun das Seinsdenken der Griechen und sein stärkster Ausdruck, die Philosophie, ein griechischer Lebenswert ist, ich gestehe, dass ich mir etwas seltsam vorkomme, überhaupt diese Frage zu stellen. Die Philosophie ist das mächtigste Instrument der denkerischen wie praktischen Weltbewältigung. Sie ist neben Kunst und Dichtung die größte bewusstseinsverändernde Macht in der Geschichte. Die Wissenschaften mit Einschluss der Technik, auch unsere modernsten Technik noch, sind ohne die grundlegenden Entdeckungen und Erfindungen der Philosophie gar nicht denkbar. Alle großen Denker unseres Erdteils haben sich bis auf unsere Gegenwart mit der griechischen Philosophie auseinandergesetzt. Zuletzt, um nur den einen zu nennen, Martin Heidegger, dessen Lebenswerk ja nun jetzt durch Übersetzungen alle Erdteile vordringt. Martin Heidegger, der es in unserem Jahrhundert fertiggebracht hat, das Seinsdenken der Griechen ursprünglich neu zu denken und so mit einem Wort, dass der gar zu früh verstorbene Julius Stenzel einmal vor Jahren zu mir gesprochen hat, gleichsam ein Licht hinter die Griechen zu stellen. Aber auch die Mathematik, die Kosmologie, die Medizin, die moderne Naturwissenschaft, Nuklearphysik, Theorie der Teilchen, wissen sich in ihren Hauptvertretern aufs Stärkste von den Griechen angeregt und ihnen verpflichtet. Der Vortrag von Helmut Hönel hat uns ja eben gezeigt, wie es sich nicht handelt darum, dass die moderne Naturwissenschaft die Antike nachmacht. Im Gegenteil, sie hat sich immer mehr von ihr entfernt. Wie aber nun doch ganz aus der Problemlage selbst heraus ein Konvergieren einsetzt. So habe ich den Sinn Ihres Vortrags ungefähr verstanden. Das hoffe ich nicht, Sie können mich ja korrigieren vielleicht. Der Vortrag hat es uns deutlich gezeigt. Werner Heisenberg hat es mehrfach ausgesprochen und zuletzt in seinem wunderschönen Buch »Der Teil und das Ganze« ein belebendes Zeugnis davon gegeben. Nun, im Zusammenhang mit griechischer Philosophie und Wissenschaft, aber darüber hinausgreifend, ist von dem griechischen Seinsdenken nun ein reicher und viel verzweigter Strom von Vorstellungen und Begriffen ausgegangen, der mit Terminologien, aber auch mit scheinbaren Alltagswörtern unsere Sprache bis auf den heutigen Tag durchsetzt und mehr als uns selber immer bewusst ist, unser Vorstellen, Denken, Fühlen, Werten, ja, unsere Entscheidungen mitbestimmt. Gerade das wurde heute Vormittag ja von Gundert uns auch gezeigt. Es sind das Grundprinzipien und Modelle, in denen auch wir noch denken. Ob wir es mit Natur, Staat, Recht, Moral und Technik oder mit dem Denken selbst, mit Logik, Definition, Dialektik zu tun haben. Für Physik, Kosmos, Atom, Prinzip, Element, für Politik, Ethik, Demokratie, Diplomatie, für Polizei, für Diagnostik, Therapie, Musik, Harmonie, Sympathie haben wir keine anderen als griechische Ausdrücke. Nicht zu vergessen, die Überzahl liebenswürdiger Blumen, die wir griechisch nennen, ohne daran zu denken, dass das alles griechische Namen sind, wie Rose, Narzisse, Chrysantheme, Oleander, Orchidee, Rhododendron, Azalee, Iris, Heliotrop und auch Vulkrokus. Natur, Arzt, Erbarmen, Mitleid, Gewissen sind Bedeutungslehnwörter, letztlich in griechischen begrifflichen Vorstellungen verwurzelt. Das schöne Buch von Franz Dornseif, griechische Wörter im Deutschen, hat eine Fülle von diesen Dingen zusammengestellt, teilweise ganz außerordentlich auch aufschlussreich und sogar amüsant, wenn man bedenkt, dass auch das Wort Strolch aus dem Griechischen kommt, nämlich eine Weiterbildung von Astrologos ist. Wenn das nicht ein Lebenswert ist. Und alle diese griechischen Visionen und Vorstellungen haben sich ja eben deswegen als Begriffe in unser Denken eingenistet, weil sie in Wahrheit den Charakter von jenen unendlich fruchtbaren griechischen Seinsmodellen haben. Lebensentscheidend, glaube ich, aus dem großen Umkreis dieser Gesellschaft vor allem wohl drei griechische Errungenschaften. Erstens die Entdeckung oder Erfindung des Logos, des rationalen Denkens, das wie eine Marotte und in keiner Weise von irgendeinem anderen Weltteil vorgebildet zuerst im 6. vorchristlichen Jahrhundert als eine unerhörte Novität heraufkommt und mit seinem Dringen auf Prinzipien und Elemente das wissenschaftliche Denken bis auf uns bestimmt. Lebensentscheidend sodann die große Grundvision der Physis, die das Seiende im Ganzen um uns her und in uns selbst bis auf den heutigen Tag als einen lebendigen, funktionalen Wirkzusammenhang versteht. Und lebensentscheidend Lebensformen für uns bis auf den heutigen Tag. Drittens, der modellhafte Gedanke eines freiheitlichen Rechtsstaats mit der Forderung der Isonomie, der rechtlichen Gleichgestelltheit freier Bürger, die selbstständige, selbstverantwortliche Personen sind, und von denen sich nach dem Wort des Thukydides jeder Einzelne als ein nach den verschiedensten Richtungen hin mit Anmut und voller Sicherheit auf sich selbst gestellter Mensch als Zorma Autarkes beweist. Das Ganze, meine Damen und Herren, was ich in diesem Vortrag mit Philosophie, Wissenschaft, Geschichtsräumung, Dichtung, bildender Kunst, Sprüchen und so weiter, Empirie umrissen habe, ja, dieses Ganze bildet ja nun also das antike Erbe. Die kulturelle Hinterlassenschaft der Griechen. Die Tatsache der Größe, ja der Macht dieser Hinterlassenschaft, wird, glaube ich, heute von keinem, der auch nur einigermaßen informiert ist, bestritten. Die Frage, die sich dem heutigen progressiven Menschen aber stellt, ist diese: Nun, das alles war gewiss schön und gut. Aber die Frage ist, ob für uns und für unsere Zukunft es sich nun eigentlich noch verlohnt, diese Hinterlassenschaft weiter zu pflegen, zumal man wahrscheinlich auch etwas hineinstecken muss, und ob man nicht das alles in Gottes Namen lieber als unrentabel stilllegt. Man kann diese Frage, wie ich zugebe, stellen. Und es ist ja in den bisherigen verschiedenen Vorträgen der Einleitung von Herrn Direktor Gehrig und anderen schon klar geworden, dass es auch einen Sinn hat, diese Frage zu stellen, dass es nicht Irrsinn ist, einfach diese Frage zu stellen. Ja, und dann natürlich kann man sie, wie alle solche aufs Ganze gehenden Fragen, nur nach Einsicht so oder so beantworten und sich entscheiden. Dahinter steht natürlich jene eigentümliche, starke, fast existenzielle Bewusstseinsveränderung, die an sich schon längst vorbereitet ist durch die Entwicklung unserer Gesellschaft zur technologischen und industriellen Massengesellschaft, die aber in den letzten 4-5 Jahren nun mit Wucht hereingebrochen ist, wo es so aussieht, als ob der Mensch heute sich anders versteht, anders entwirft, sich anders will als bisher. Und des Menschen Wille ist ja bekanntlich sein Himmelreich. Wie soll ich jemanden, der in den Talgründen lebt und in den Talgründen sich ganz besonders wohlfühlt und es da auch zu einer anständigen Rendite bringt, wie soll ich einen solchen Mann klarmachen, dass es schön ist, Bergsteiger zu sein? Es gibt keine Macht der Welt und kein Argument, das ihm das klarmachen kann. Und wenn ich sage, da oben, da hast du den weiten, weiten Überblick, dann antwortet er mir mit dem ja heute schon Stereotyp gewordenen, das sagt mir gar nichts. Wobei man nur den fragt, ob der Ton liegt auf das oder ob der Ton auf mir liegt. Ich würde also meinen, wenn Sie mir nun erlauben, da ich am Anfang an sagte, ich wollte aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wenn ich auch, wie gesagt, ja ein Individuum bin, und aber immerhin doch ein Zeitgenosse, dann würde ich sagen, dass ich nach meiner Einsicht nur bemerken könnte, dass es doch sehr widerspruchsvoll, paradox und sehr unweise ist, wenn man gerade in einer Zeit, die an allen Ecken und Enden darauf aus ist, Energiequellen aufzusuchen und zu erschließen, ausgerechnet in dieser Zeit jenes ungeheure Reservoir von Erfahrungen und Lebensenergien, das wir in der griechischen Hinterlassenschaft besitzen, nicht effektiv machen wollte. Stelle ich mir irgendeine Firma vor, eine optische Firma wie Zeiss, der sich wieder hat aufbauen können, nur aufgrund der Erfahrungen, die sie hatten und deswegen diesen hohen Rang einnahmen. Auf allen Gebieten der Industrie und Wirtschaft, immer sind es die Erfahrungen, aus der man dann aufbaut und Neues macht. Aber im Bildungswesen spielen die Erfahrungen keine Rolle, die Tradition ist nichts, da muss ich von ihr abwenden. Diese Paradoxie, wie gesagt, geht über meinen Verstand, aber vielleicht hat sie tatsächlich einen Sinn, der eben über meinen Verstand hinausgeht. Allerdings ist nun eines zuzugeben, dass immer wieder hindernd einem richtigen Beurteilung dieser Dinge entgegengestanden haben, die nun oft gerade von den Humanisten bis in letzte Zeit ewig wiederholten Vorstellungen, die doch einstmals bedeutungsvoll waren, hochbedeutungsvoll, aber inzwischen nun doch sich überlebt hatten und überholt waren. Und so glaube ich, ist es schon nötig, um den Weg klar, einfach und klar zu machen, dass man diese überholten Vorstellungen ausräumt. Nun, ich habe seit 20 Jahren das in verschiedenen einzelnen Ansätzen mehrfach versucht, kann darüber Neues wohl kaum hinaus sagen, will aber jetzt bei dieser Gelegenheit, bei dieser Tagung vielleicht diese Dinge jetzt auch noch einmal zusammenfassen, zumal ich mich gefreut habe, dass einer der Kernsätze, zu denen ich damals gelangt bin, unter Leitung der Tagung in dem kleinen Programmheft abgedruckt worden ist. Also, da haben wir nun zunächst die an sich schon römische und dann in unserem idealistischen Neuhumanismus immer wieder betonte Vorstellung der Musterhaftigkeit, der absoluten Vorbildhaftigkeit der griechischen Kultur. Von den anderen Erklärungen, sein Kind der Frühe, ein Volk und Kindheit der Frühe und wie vom Himmel und all diese ganzen Dinge des Neuhumanismus will ich jetzt absehen. Aber immerhin Musterhaftigkeit, Vorbildhaftigkeit. Ich habe mich früher schon gegen diesen Vorbildbegriff gewendet, indem ich gemeint habe, dass, Goethe sagt es einmal, Vorbilder auch ersticken können, die Produktivität. Und dass Vorbilder ihrem Wesen nach arrogant sind. Denn Vorbilder ihrem Wesen nach verlangen ja die Imitation. Und im Zusammenhang mit der Imitatio hat der Vorbildbegriff auch seine Bedeutung. Und so habe ich versucht, den Vorbildbegriff zu ersetzen durch den Modellbegriff. Wobei ich darauf kam, dass auch tatsächlich der Modellbegriff im Griechischen als Paradigma eine sehr, sehr große Bedeutung hat und dass tatsächlich es eine gute Interpretation ist, zum Beispiel die Ideen Platos als Urmodelle zu verstehen. Plato braucht den Modellbegriff ja auch im Timaios und so weiter und so weiter. Es sind genug Ansätze vorhanden. Und so meine ich also, man sollte nicht von den griechischen Vorbildern, sondern von den griechischen Modellen sprechen. Tut man das aber, dann hat man nicht eine Vorstellung, dass wir nachahmen müssen, sondern das Modell seinem Wesen nach gibt ja eine Anweisung zur Fortgestaltung. Gerade das tut das Modell. Es ist aber ein ganz anderes Ethos, aus dem heraus ich von Modellen spreche oder von Vorbildern. Nun aber kommt hinzu, dass wir diese griechischen Modelle, und zwar in instruktivster Form, weil einfach gedacht und klar herausgestellt auf dem ganzen großen Bereich der griechischen Kultur überall antreffen. Es ist so, dass sie eben als Inbegriffe des Denkens auch Inbegriffe und Grundformen und Elemente unseres Eigendenkens geworden sind. Und dass wir mit diesen Modellen, wenn wir sie studieren, ein inneres, intuitives Vermögen in uns wach machen, nicht bloß Verstandesschulung und alles derartiges. Sodass also, das war das Erste, ich den Vorschlag mache, von jetzt ab den Modellbegriff volle Ehre zu geben und den Vorbildbegriff zu beseitigen. Das Zweite, auf das man immer wieder stößt, ist der Gedanke vom Fundament unserer Kultur. Es ist schon viel besser, wenn es nicht Fundament heißt, sondern wenn es etwa Quellbereich heißt. Es ist auch noch besser, wenn es nicht Quellbereich heißt, sondern Ursprungsbereich oder Anfänge. Denn zu den Quellen zurückzusteigen, die Anfänge neu zu denken, das ist doch etwas Besseres als der Fundamentbegriff, der ja irgendwie impliziert, dass das Fundament ja nun doch sehr tief unten ist. Wir haben inzwischen in Europa so viel aufgebaut. Und wenn wir nun da ganz oben weiterbauen, was sollen wir uns noch um die Fundamente unten kümmern? Auch die jägersche Weiterbildung, die dem Jäger nämlich eingeführt hat, im Zusammenhang mit seiner Paideia-Lehre, den Begriff des hellenozentrischen Systems, finde ich unglücklich. Erstens ist es ein festes System, was unwandelbar ist. Und zweitens liegt in dem Vergleich der Hellenen mit dem Helios doch auch wieder eine, wie ich doch sagen würde, den Humanisten gelegentlich immer wieder aufgekommene Arroganz. Wenn man nun diese Dinge richtig sieht, dann bemerkt man zunächst, dass die Weise, wie die Griechen in Europa weiterwirken, eben nicht eine starre, statische Weise ist, sondern eine höchst funktionale. Man könnte auch mit biologischen Vorstellungen arbeiten. Man könnte sprechen von Fermenten, die griechischen Begriffe sind für uns. Man könnte sprechen von Lebenskeimen, die immer wieder in uns virulent geworden sind. Man könnte sprechen von Katalysatoren, die immer wieder diese Begriffe für uns gewesen sind. Mit diesem ganzen Begriffsbereich kommt man weiter. Man könnte sagen, dass das ganze Griechentum den Charakter eines Sauerteigs hat, der Europa in den Jahrhunderten immer mehr durchsäuert hat. Jedenfalls in dieser Sphäre müssen wir uns bewegen. Und dann komme ich nun doch auch wieder zu dem Entelechiebegriff in etwas anderem Sinne als im eigentlich aristotelischen, dem Entelechiebegriff in dem mehr Leibnizschen Sinne, geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Das heißt, dass das Griechentum eine lebendige Form gebildet hat und dass diese lebendige Form weiter gewachsen ist. Sowohl sich bewahrend im Verwandeln, wie im Bewahren sich verwandelnd. Denn das ist ja nun auch wieder der Begriff der Tradition, den wir brauchen. Nicht ein träges Weitergeben, nicht ein träges Überleben, auch nicht eine Kette von bloßen Erlebnissen, die Jäger mal charakterisiert mit einem Fackellauf, wo die Läufer die Fackel immer weitergeben, auch das nicht. Sondern dass zum Wesen der echten Tradition gehört eben dieses Bewahrende, Verwandeln, Unverwandeln, Bewahren per Definitionem. Deswegen ist ein sich von der Tradition abwenden nur möglich, wo ich einen falschen Traditionenbegriff habe. Wobei noch hinzukommt, dass ich gar nichts und absolut nichts ändere, indem ich mich von der Tradition abwende. Es gibt nur eine Weise, die Tradition zu überwinden, und das ist die, dass man sich mit ihr auseinandersetzt. Das alles kam dann bei mir zusammen in dem zunächst goethischen Bilde des Gewebes. Mir schien das Bild sehr glücklich zu sein. So wie am Gewebe Zettelgruppen fest durchgehen und Einschläge dann das Gewebe durchkreuzen, so besteht das große europäische Gewebe aus drei großen Zettelgruppen, dem Griechentum, dem Römertum und dem Christentum mit Einschluss des alten Israel. Und so lebt dieses Gewebe und ist, seitdem man ihm gewebt wird, mit vielen, vielen, immer neuen Einschlägen großartig durchwebt worden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass diese Zettel heute noch bei uns nicht vergangen sind, sondern in unserer Gegenwärtigkeit durchgehen. Und dass wir nun irgendwie Knötchen sind in diesem riesigen Gewebe. Die Frage ist dann die, begnüge ich mich damit, an irgendeiner Ecke irgendein Knötchen sein zu wollen, oder erwacht vielleicht das Interesse zu mir zu wissen, an welcher Stelle ich Knötchen bin und wie ich verknotet bin in die ganze Geschichte. Auf das komme ich gleich noch. Das entscheidende Nächste, was wir hier anschließen müssen, ist nun überhaupt, dass wir schließlich doch die Errungenschaften einer neuen Besinnung auf Geschichtlichkeit auf das alles anwenden sollten. Immer wieder wird vom Vergangenen gesprochen, obgleich es doch zum Vergangenen gehört, dass es nicht da ist, dass es vergangen ist. Der richtige Begriff ist also der Begriff des Gewesenen. Und doch wird das Gewesene immer wieder verstanden als etwas, was da hinten irgendwo ist und wo ich hingehen muss, suchen muss, was ich dann auffinde, was tot ist und was ich galvanisieren muss, um es zu vergegenwärtigen. Das haben wir doch schließlich gelernt und ist gerade hier in Freiburg gelehrt worden, dass es in der Gegenwart, in der geschichtlichen Gegenwart geht, um die Gegenwärtigkeit des Gewesenen. Dass wir in uns selbst eine Gegenwärtigkeit des Gewesenen leben. Und wenn zu dem Gewesenen die Griechen gehören, dann gehören die Griechen zur Gegenwärtigkeit des Gewesenen und sie gehören zu unserer Gegenwärtigkeit und sie sind eine Komponente unserer Gegenwärtigkeit, eine ganz reiche Komponente unserer Gegenwärtigkeit. Sie sind also gar nicht vergangen und sie sind gar nicht tot und sie müssen gar nicht erst fern aufgesucht werden, sondern die Beschäftigung mit den Griechen ist die Beschäftigung mit uns selbst. Die Beschäftigung mit den Griechen führt zu einer Analyse unserer eigenen kulturellen Gegenwärtigkeit. Und diese Analyse unserer eigenen kulturellen Gegenwärtigkeit ist eine Analyse unseres eigenen kulturellen Seins, sowohl mit dem, was wir aus der Gewesenheit in uns tragen, wie was wir an neuen Entwürfen und Tendenzen in uns tragen. Das alles führt dazu, dass die Beschäftigung mit dem Griechentum weder in die Ästhetik hineingehört, noch in ihre Verstandesbildung hineingehört, noch in irgendeinen überlebten Kulturbegriff hineingehört, sondern dass es sich handelt bei der Beschäftigung mit dem Griechentum, ganz ähnlich mit dem Christentum, ganz ähnlich beim Römertum und anderem auch noch, um den Akt einer konkreten geistesgeschichtlichen Fundamentalanalyse unserer kulturellen Gegenwart. Dies könnte dann dienen zu einer kulturellen Selbstbestimmung und Selbstbehauptung auch in einer Zeit, die doch so großen Gefahren gegenüber ausgesetzt ist. Da gehört also hinein jene Griechen als Komponente unserer Gegenwärtigkeit. Es ist klar, wie dieses Letzte nun auch wieder noch weit führt, nämlich zur Frage der sogenannten Bildung. Sie ist ja eine brennende Frage, sie wird viel diskutiert und zwar nicht nur als Ausbildung, die wir dringend nötig haben, sondern als, und ich will lieber nicht sagen Menschenbildung, ich drücke mich deutlich aus, wenn ich sage General Education. Denn als General Education wird zumal in Amerika, in den USA, dieses Problem jetzt ganz brennend empfunden und brennend verfolgt. Aber auch der Bildungsbegriff, wie er ein spezifisch deutscher Begriff ist, gehört zu jenen Begriffen, die bedenklichen Missverständnissen ausgesetzt sind. Man meint einerseits, auch von Seiten der Theologie gegen den Humanismus, Bildung sei ein Hochzüchten eines vor Gott und der Welt selbstherrlichen autonomen Menschen, nach dem Wort des Sophisten Protagoras, dass der Mensch das Maß aller Dinge sei. Nun, man kann dem entgegenhalten, dass Plato bereits gesagt hat, das Maß aller Dinge sei allein Gott. Ferner haben wir, was die Bildung angeht, die großartige Fassung Humboldts, der die Bildung gefasst hat in der Synthese von Universalität zu Totalität und Individualität, also der Selbstgestaltung der Individualität durch Universalität zur Totalität. Eine sehr bedeutungsvolle Begründung. Aber sie hat sehr bald das Missverständnis eines exklusiven Persönlichkeitskults heraufgeführt, nach der Bildung nun Luxus ist. Und dann überdies hat das humanistische Bildungsideal immer mehr sich arrangiert im 19. Jahrhundert zu einem bürgerlichen Standesideal mit der dazugehörigen bürgerlichen Standesschule, dem alsbaulichen Gymnasium mit dem Berechtigungswesen. Das alles sind Dinge, die natürlich ganz außerordentlich die Dinge, um die es uns geht, belastet haben. Demgegenüber muss man wohl den Versuch machen, auch das, was ein gebildeter Mensch ist, neu zu denken und wird wohl doch auszugehen haben von der Bestheit des Menschen, der Arete, der Ganzheit des Menschen. Wobei Ganzheit natürlich jetzt wieder nicht verstanden werden darf als ein bloß sich selber hegendes harmonisches Gefüge. Bismarck, ich habe keine Zeit, harmonisch zu sein. Sondern wo man nun Ganzheit interpretieren muss als diejenige Strukturiertheit der Kräfte und Anlagen des Menschen unter der Herrschaft der Vernunft, die den Menschen als Menschen erst verwirklicht und damit erst auch die volle Wirksamkeit seiner Kräfte und Fähigkeiten garantiert. Ich bin ärgerlich, dass die Definition von mir stammt. Ich habe sie nicht zitiert. Der Gebildete in diesem Sinne, meine Damen und Herren, ist nun zuvörderst der Tüchtige. Und ich würde sagen, es ist derjenige Tüchtige, der an einer bestimmten Stelle in der Welt steht und sich dort behauptet und der an dieser Stelle in der Welt seine Sache hat und kann. Der Fachmann, den man nicht beschimpfen soll, den wir alle verehren. Vor allen Dingen in der Medizin, wenn wir eine Krankheit haben, dann gehen wir sehr, sehr gern zum guten Spezialisten. Dieser Mann also, der an seiner Stelle in der Welt steht und seine Sache hat und kann, ist zunächst die Grundlage des sogenannten Gebildeten. Aber es reicht nicht, sondern er muss mit diesem Haben und Können seiner Sache und Behaupten seines Orts in der Welt auch das Bewusstsein verbinden oder das Streben nach dem Bewusstsein seines menschlichen Ortes in Raum und Zeit inne zu werden. Sich zu wissen im richtigen Verhältnis zu sich selbst, zu dem, was um und was über ihn ist. Er muss mit einem Worte versuchen, sich in Raum und Zeit zu orientieren. Und so würde ich sagen, was wir brauchen und was den gebildeten Menschen heute ausmacht, ist der zunächst einmal in jedem Sinne informierte Mensch. Aber der informierte Mensch, der zugleich der Orientierte ist. Denn sonst kann es passieren, dass ich einen Menschen informiere, sagen wir, für eine Wanderung, für eine Entdeckungsreise oder so etwas. Und er hat wirklich alles, was er braucht. Wir haben leider vergessen, ihm einen Kompass mitzugeben. Die Folge ist, dass er im Kreise herumgeht. Er braucht also den Kompass der Orientierung. Und wo die Orientierung ihm gegeben wird, das sind andere Bereiche als die Bereiche der Technik und die Bereiche der Industrie und des Sachwissens. Von dem kann er die Orientierung nicht mehr haben. Das sind die Bereiche der Religion, der Philosophie und der schönen Künste. Und hier kommen die Griechen hinein. Die Griechen, die in geradezu großartiger Weise durch diese ihre Dinge, ihre Modelle, von denen ich gesprochen habe, durch die Weise, wie wir an dem Studieren dieser Dinge erwachen können, zu einem Selbstbewusstsein unserer Zeit, diese Orientierung in einer hervorragenden Weise uns vermitteln können. Ich glaube auch, dass dieser orientierte Mensch nicht nur der Einzelne sein muss, sondern ich glaube auch, dass das Kollektiv nicht nur ein informiertes, ein orientiertes Kollektiv sein muss und dass es hier notwendig ist, bitter notwendig ist, eine ganz neuartige Koordination herzustellen. Ich habe kürzlich von einem Mann, der sehr genau Bescheid weiß, auf wirtschaftlichem Gebiet gehört, dass in einem geradezu besorgniserregenden Maße in energischer Weise einzelne Teile unserer Technik und unserer Wirtschaft vorwärts stoßen, und keiner an den anderen denkt und kein Mensch sagen kann, wie das einmal nochmal zusammenkommen soll. Auch hier ist es so, dass nichts so gefährlich ist für das Weiterleben des Lebewesens, nichts so gefährlich ist als die Revolte der Teile gegen das Ganze. Aber in dieser Revolte der Teile gegen das Ganze stehen wir heute mittendrin. Ich will noch hinzufügen, dass wenn wir diesen informierten und orientierten Menschen haben, wir auch die letzte Definition der Bildung noch finden können, denn dieser informierte und orientierte Mensch, er ist der freie Mensch. Er ist der von und zu seiner Zeit freie Mensch. Das heißt, ein Mensch, der gelöst ist von niedrigen Abhängigkeiten, aber gebunden ist in große Notwendigkeiten. In diesem Sinne kann ich nur sagen, Bildung will Freiheit, Bildung ist Freiheit. Ja, von der Humanität, vom Menschlichen, ich habe bisher noch gar nichts gesagt. Ich glaube, ich habe gleichzeitig nur davon gesprochen. Es ist klar, dass wir überall den Menschen meinen, mit allem dem, was wir auf dem Sachlichen suchen. Und so könnte ich eben wieder nach einem anderen Begriff, den ich wieder suche, um die Sache zu verdeutlichen, vielleicht so sagen, von Anfang an haben die Griechen den Menschen gesucht, in sich selbst ihn erlitten und so weiter. Ich habe es ja entwickelt. Sie waren überall dem eigentümlichen Herrn Anthropus auf der Spur. Und dass sie, was sie eigentlich nun auch in ihrer ganzen großen Sachbewältigung, kosmischen und so weiter geleistet haben, eigentlich war es doch alles irgendwie in einem ganz umfassenden Sinne, wenn Sie mich recht verstehen wollen, eine riesige Anthropologie. Diese gewaltige Anthropologie aber, die die Griechen geschaffen haben, ist nun, glaube ich, einer der allerentscheidendsten Lebenswerte. Es handelt sich geradezu um eine Fundamentalanthropologie, sowohl theoretisch, gedanklich wie modellhaft gestaltet, sowohl in der Wissenschaft vorliegend wie in den Werken der Kunst und des Dichtens. Die Beschäftigung mit dem Griechischen wird dadurch eine Art Elementarschule der Humanität. Ich meine, eine Schule, die nach den Elementen der Humanität fragt. Und zwar die Humanität im humanen wie im humanitären Sinne. Wobei ich übrigens nebenbei bemerken möchte, dass ja der Mensch immer in Gefahr war, zu ersticken in verschiedenen Zeitaltern und dann neu an den Menschen rief. Dass aber immer wieder in diesen eigentümlichen Revolten, wo neu nach dem Menschen gerufen wurde, dem Revolten gegen das Erstarrte, die Griechen immer auf der Seite der Revoltierenden gestanden haben. In allen diesen verschiedenen Zeiten mag es heute auch so sein. Was angeht die Fundamentalanthropologie, um nun doch zum Schluss zu kommen, die irgendwie mit der Schaffung des informierten und gleichzeitig orientierten Menschen uns ein solches Leitbild hinstellt, so würde ich schließlich sagen, und daran wäre vielleicht offensichtlich auch der Lebenswert der Griechen zu erblicken, dass es doch ganz klar ist und ganz klar sein sollte, wie entscheidendes Instrument das Griechische dadurch für das wird, was man ja heute immer wieder bespricht, nämlich ein Instrument der sinnvollen Erhellung und Veränderung des Bewusstseins. Genauso wie schon die griechischen Dichter, Homer als erster, immer wieder diejenigen gewesen sind, die in der Vergangenheit, in der griechischen Vergangenheit, nicht nur das ihnen von der Gesellschaft zudiktierte getan haben, sondern rückwirkend auf die Gesellschaft durch ihre dichterischen Werke oder philosophischen Werke eine mächtige geschichtliche Bewusstseinsveränderung durchgeführt haben. Genauso könnte das Griechische auf das Bestreben, in dem wir heute stehen, ein neues Bewusstsein zu finden, von sehr, sehr großer Bedeutung sein. Und das würde dann zusammengefasst der Lebenswert sein, den ich hiermit für das Griechische empfehlen möchte. Ja, ich bin eigentlich am Schluss mit all diesem. Man kann natürlich fragen, wie steht es nun bei all dem, was wir so schönes denken und sagen und tun und mahnen und entwickeln und überlegen und planen und in Form von Strukturplänen und allem dem ausarbeiten. Wie steht es nun eigentlich mit der Verwirklichung? Gundert hat doch so außerordentlich überzeugend uns heute Morgen gezeigt, dass die Griechen immer nur dann gerufen wurden und hochkamen, wenn ein Bedürfnis da war, und zwar ein existenzielles Bedürfnis in der Zeitlage. Wo ist denn heute dieses Bedürfnis? Offenbar nicht. Und wenn dieses Bedürfnis nicht da ist, nun, wenn dieses Bedürfnis nicht da ist, um nur die Antwort zu geben, dann würde ich sagen, dann sollen wir alles tun, als Hauptmittel, wie wir der Sache beikommen wollen, wir sollen alles tun, um unsere Jugend zu ermuntern, dass sie sich weiter recht, recht sehr und recht mehr unbehaglich fühle in dieser Zivilisationsbarbarei. Und indem sie sich immer unbehaglicher fühlt, dann schließlich uns helfen kann durch die Chance des Unbehagens. Wir Älteren, ich weiß nicht recht, was wir tun sollen, aber ich denke, ohne Pedanterie auf der einen Seite und ohne ein zu leichtes Nachgeben auf der anderen, wäre es für den Älteren wohl richtig, erstens so klar wie möglich zu sehen, was ist. Zweitens, so entschieden und rein wie möglich zu sagen, was ist. Weder in Resignation noch irgendwie in irgendeiner optimistischen Illusion. Nein, wenn ich diesen Ausdruck wagen darf, mehr auf eine Art ganz, ganz anspruchsloser, aber fester, harrender, ausharrender und durchhaltender Verkündigung.
Professor Dr. Wolfgang Otto Bernhard Schadewald wurde am 15. März 1900 in Berlin geboren, wo er das Gymnasium besuchte und anschließend das Studium der klassischen Philologie, klassischen Archäologie und der Germanistik absolvierte. Zu seinen wichtigsten und prägendsten Lehrern zählten die beiden berühmten Philologen Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf und Werner Jäger. Nach der Promotion im Jahr 1924 mit der Schrift Monolog und Selbstgespräch, die in erweiterter Fassung 1926 bei Weidmann in Berlin veröffentlicht und 1966 unverändert nachgedruckt wurde, war Schadewald 4 Jahre Assistent an der Zentralredaktion des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin. 1927 habilitierte er für klassische Philologie mit der Schrift Der Aufbau des Pindarischen Epinikion, erschienen in Halle bei Niemeyer 1928. Bereits 1928 erhielt Schadewald den Ruf auf eine ordentliche Professur in Königsberg. Nur 2 Jahre später wechselte er an die Universität Freiburg, wo er in die politisch schwierige Zeit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und das Rektorat Martin Heideggers verwickelt war. Im März 1934 trat Schadewald als Dekan zurück, um im Herbst desselben Jahres einen Ruf an die Universität Leipzig anzunehmen. Im Jahr 1941 wechselte er nach Berlin. Nach der Ablehnung eines ersten Rufes nach Tübingen im Jahr 1946 nahm Schadewald den zweiten Ruf 1950 an. Hier verbrachte er den größten Teil seiner akademischen Laufbahn bis zu seiner Emeritierung 1968. Vorlesungen hielt Schadewald noch bis zum Jahr 1972. In diese Periode fällt auch der hier veröffentlichte Vortrag aus dem Jahr 1971. Schadewald starb am 10. November 1974 in Tübingen. Innerhalb seiner äußerst zahlreichen und gewichtigen Publikationen kristallisieren sich folgende Forschungsschwerpunkte Schadewalds heraus: die griechische Tragödie und die griechische Lyrik, Homer sowie die griechische Geschichtsschreibung. Als bahnbrechend erwiesen sich seine Ilias-Studien 1938 und 1966, die zusammengefasst in Von Homers Welt und Werk 1943 und 1959 publiziert wurden. Indem er sich mit der Rezeption der Antike auf zentrale Literaten und Literaturen nach antiker Epochen beschäftigte, verschaffte sich Schadewald weit über die Grenzen seines Faches hohes Ansehen. Für die Germanistik war seine Rolle bei der Konzeption des Goethe-Wörterbuches zukunftsweisend. Schadewalds wissenschaftliche Arbeit mündete ein in seine reiche Übersetzungstätigkeit, mit der er für ein Theater- und Lesepublikum in die Öffentlichkeit hineinwirkte und bis heute hineinwirkt. Er übersetzte sämtliche Tragödien des Sophokles, einige Dramen des Aeschylus und des Aristophanes. Ferner übertrug er die Odyssee 1958 sowie die Ilias 1975 posthum und schuf damit die bekannteste deutsche Übersetzung Homers nach Johann Heinrich Voss, verzichtete aber im Unterschied zu diesem auf die strenge Form des Hexameters. Auf diese Weise konnte Schadewald zu einem der wirkungsvollsten Vermittler antiker griechischer Literatur im 20. Jahrhundert werden. Zu seinen Schülern zählte auch der emeritierte Freiburger Gräzist Professor Dr. Wolfgang Kullmann. Von den zahlreichen Auszeichnungen Schadewalds sind zu erwähnen seine Mitgliedschaft in der Leipziger 1935, Berliner 1942 und Heidelberger 1958 Akademie der Wissenschaften, der Orden pour le Mérite für Wissenschaften und Künste 1962, der Reuchlin-Preis 1963, das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern 1964 sowie der Übersetzerpreis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 1965. Nach akademischem Brauch erhielt Schadewald 2 Festschriften. In der Synusia, Festgabe für Wolfgang Schadewald zum 15. März 1965, im Namen seiner Tübinger Schüler herausgegeben von Helmut Flascher und Konrad Geiser, erschienen im Pfullingen bei Neske 1965, sind ausschließlich Arbeiten seiner Schüler versammelt. Während in der Festgabe Das Altertum und jedes neue Gute vor Wolfgang Schadewald zum 15. März 1970, herausgegeben von Konrad Geiser, erschienen in Stuttgart bei Kohlhammer 1970, eine beeindruckende Reihe prominenter Beiträge, den geistigen Horizont sowie persönliche Vernetzung Schadewalds in Wissenschaft und Gesellschaft eindrucksvoll verkörpert. Marie-Louise Kaschnitz, Albin Lesky, Hans W. Eppelsheimer, Dolf Sternberger, Ernesto Grassi, Inge und Walter Jens, Hermann Heimpel, Josef Vogt, Percy Ernst Schramm, Eduard Spranger, Hans-Georg Gadamer, Werner Heisenberg, Heinrich Graf Luckner, Karl Orff, Gustav Rudolf Sellner, Emil Steiger und Hans Speidel. Anlässlich des 100. Geburtstages von Wolfgang Schadewald fand in Tübingen ein wissenschaftshistorisches Kolloquium statt, dessen Vorträge im Band Wolfgang Schadewald und die Gräzistik des 20. Jahrhunderts, herausgegeben von Thomas Alexander Schlesack, erschienen in Hildesheim bei Olms 2005, publiziert wurden.